im TREC-Netzwerk. Philipp Seidel wird jetzt uns etwas über das Netzwerküberwachungssystem Nagios erzählen.
Also, ich bin Philipp Seidel, studiere an der TU Chemnitz Informatik und arbeite ehrenamtlich beim Chemnitzer Studentennetz mit und werde euch heute einen Vortrag über Nagios, den wachsamen Schutzengel, halten. Ja, und da geht's schon los. Noch lauter? Okay. Also ich habe erstmal meinen Vortrag in 5 Punkte gegliedert. Da ist einmal die Einleitung, da werde ich was Allgemeines über CSN erstmal sagen und warum Netzwerküberwachung überhaupt nützlich ist. Dann im Punkt 2 werde ich was über die Struktur von Nagios sagen. Im Punkt 3 werde ich euch dann zeigen, wie man Nagios ganz schnell konfiguriert, wie man ein paar Dienste einrichtet. Im 4. Schritt werde ich euch dann zeigen, wie man ein Plugin, also wie man Nagios mit Plugins erweitern kann und wie man ein Plugin schnell programmieren kann und dann auch einbindet. Und im 5. Punkt bin ich dann auch schon fast zu Ende. Da werde ich euch noch ein paar Quellen nennen, wo ihr weitere Infos findet. Und das ist dann auch die Zeit für Fragen. So, kurz was zur Netzstruktur des Chemnitzer Studentennetz. Also wir versorgen alle 10 Wohnheime von der TU Chemnitz, also vom Studentenwerk hier in Chemnitz, versorgen wir mit Internet. Dafür haben wir 6 Hardware-Server im Einsatz. Davon, also dazu kommen nochmal 10 virtuelle Server auf Xen-Basis. Dann haben wir weiterhin ca. 8 Switches, die sind alle managebar und können konfiguriert werden. Wir haben auch noch 8 WLAN-Access-Points, die man auch komplett konfigurieren kann. Also es sind nicht solche normalen Baumarkt-Access-Points, sondern richtig teure, die mehr als nur 100 Euro kosten. Und unser Netz, wir versorgen ungefähr 1800 bis 2000 Nutzer mit Internet, aber die werden durch Nagios natürlich nicht überwacht. Des Weiteren haben wir verschiedene Dienste im Einsatz. Das wäre einmal SSH, natürlich zur Konfiguration, Fernkonfiguration, Fernwartung von unseren Servern, damit wir nicht jedes Mal hinlaufen müssen, weil die in verschiedenen Punkten stehen. Dann haben wir natürlich verschiedene Webseiten. Die meisten davon sind jedoch intern und sind nur für die administrativen Zwecke nützlich. Weiterhin haben wir SMTP-Server, um Mails zu verschicken und Mails zu empfangen. Also gut, SMTP-Server ist nicht zum Mail-Empfangen, aber wir empfangen auch Mails. Dann haben wir noch einen NTP-Server, NetBoot und Jabber im Einsatz. Und die Liste wird es jetzt noch weiterführen lassen, aber wir kommen mal zur nächsten Folie. Das Problem, was sich uns dann halt gestellt hat, ist, dass die Netzwerkstruktur immer weiter wächst und es wird langsam unübersichtlich. Also wir haben immer mehr Hosts, Access Points kommen dieses Jahr auch noch 3 dazu und es werden auch immer mehr Dienste, weil sich halt bei uns immer mehr Leute finden, die halt auch sagen, hey, ich habe ein cooles Projekt, das möchte ich bei euch verwirklichen und deswegen werden es immer mehr Dienste. Jetzt ist es natürlich schwer, ich kann nicht dauernd zu dem Server hinrennen, gucken, ist er noch an. So. Hört man mich noch? Okay. Nicht kaputt gemacht. Gut. Man kann natürlich nicht immer hinrennen und gucken, ist der Webserver noch an, geht der SSH-Dämon noch? Geht einfach nicht. Ist in der Menge dann irgendwann nicht mehr machbar. Deswegen automatische Überwachung. Und wir haben uns dafür für Nagios entschieden. Nagios hat für uns viele Vorteile. Es ist in erster Linie sehr leicht konfigurierbar, wie ihr später sehen werdet. Es ist sehr leicht erweiterbar durch eine Plugin-Struktur, worauf ich dann auch im Plugin-Teil weiter eingehen werde. Es ist sehr flexibel einsetzbar. Es ist Open Source und Open Source ist natürlich jetzt für ein Studentennetz, wo alle ehrenamtlich mitarbeiten, natürlich besonders wichtig, weil wir uns nicht teure Software kaufen können. Und es gibt natürlich verschiedene Benachrichtigungsformen noch. Also wir haben einmal E-Mail und man kann das natürlich dann noch per SMS zuschicken lassen, sich die Meldungen. Nachteile sind natürlich ein gewöhnungsbedürftiges Webinterface, was ihr dann später auch noch sehen werdet. Aber wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat, ist es nicht mehr ganz so unübersichtlich. Zur Struktur von Nagios erstmal so ganz grob. Also das in der Nagios-Doku findet ihr den Übersichtsplan auch nochmal. Der ist da wesentlich übersichtlicher, also wesentlich ausgefeilter. Werde mich jetzt nur auf die speziellen Teile dann mal beziehen. Also wir haben hier erstmal in der Mitte ist der Nagios-Dämon. Das ist sozusagen der Kern von dem ganzen Nagios. dieser Narcus-Dämon ruft Plugins auf, die dann Tests und Benachrichtigungen machen. Und natürlich nutzt einem das Ganze nichts, wenn man das nirgendwo angucken kann. Ist zwar schön, dass er testet, nicht benachrichtigt, aber ich möchte mir natürlich auch mal eine Statistik angucken, wie lange war der Host up oder downs. Dazu schreibt Narcus sogenannte Status- und Logdateien, die man dann über das Webinterface abrufen kann. Was für Systeme kann ich damit überwachen? Also überwachen kann man damit so gut wie alles, was irgendwie einen Netzwerkzugang hat. Also das sind einmal Linux- und Unix-Systeme. Dazu muss ich nochmal kurz was einwerfen. Narcus läuft grundsätzlich nur unter Linux-System oder Linux-like-System. Also unter Windows wird man keinen Dämon dafür bekommen. Jedoch kann man natürlich weiterhin Windows-Systeme überwachen. Man kann Router, Switches und Hubs, die konfigurierbar sind, natürlich überwachen. Drucker können überwacht werden und halt alles, was irgendwie Netzwerkzugang hat. Dienste können natürlich auch überwacht werden, nicht nur die Hosts. Da wären einmal SSH, HTTP, SMTP und die Liste lässt sich eigentlich beliebig weit ausführen und ausführen. Dann kann man natürlich, der Vorteil ist auch, dass man private Dienste überwachen kann. Also man kann jetzt auch von Servern CPU, wie stark ist die CPU ausgelastet, überwachen. Wie groß ist die RAM-Ausnutzung und wie viel Plattenplatz ist zum Beispiel verwendet. Des Weiteren gibt es verschiedene Prüfarten. Das sind einmal der aktive Check. Das ist eine Prüfung, die wird direkt über Plugins von Narcus ausgelöst. Diese findet in regelmäßigen Abständen statt. Und der Narcus-Dämon wertet dann sozusagen den Rückgabewert von dem Plugin aus und schreibt dies dann in die Status- und Logdateien rein. Jedoch kann man auch passive Tests verwenden. Diese werden durch externe Programme ausgeführt und dadurch liefert das externe Programm, liefert dem Narcus-Dämon sozusagen die Statusmeldung und dieser wertet diese dann aus. Dies ist besonders gut, wenn man unerwartete Ereignisse hat, zum Beispiel ein Port von einem Nutzer, also unsere Switches sind so konfiguriert, dass die Ports zufallen, falls ein falscher Nutzer an den Switchport sich ansteckt. Und wenn das zum Beispiel der Fall ist, könnte man sich jetzt durch den Narcus dadurch eine Benachrichtigung schicken lassen. Es ist aber so nicht vorhersehbar, deswegen wird es durch ein externes Programm hervorgerufen. Jetzt kurz was für private Dienste für Linux- und Unix-Systeme. Wie werden die überwacht? Da gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Einmal gibt es die SSH-Verbindung. Dabei werden verteilte SSH-Keys verwendet. Verwenden tut man dann, um dieses zu überprüfen, das Check by SSH-Plugin. Jedoch ist diese Methode sehr aufwendig und erzeugt eine sehr hohe CPU-Last, weil halt der Aufbau einer SSH-Verbindung nur um eine Prüfung durchzuführen, ist halt relativ aufwendig. Und so eine Prüfung wird je nach Konfiguration ca. alle 10 Minuten durchgeführt. Und wenn man jetzt 1000 Hosts hätte angenommen, würde das schon eine sehr hohe CPU-Last fordern. Ein zweiter Weg und der bessere Weg ist das NRPE-Add-on. Dazu habe ich nochmal kurz die Struktur aufgemalt, wie das funktioniert. Also wir haben ganz links den Narcus-Server hier erstmal im Großen. Dies ist dann der Narcus-Dämon. Dieser ruft dann das Check-NRP-Plugin auf. Dieses baut eine SSL-verschlüsselte Verbindung zu einem NRPE-Server sozusagen auf, welcher dann auf dem eigentlich zu testenden Host dann weitere Tests ausführt. Das NRPE führt das dann auf dem Host sozusagen aus und liefert dann die Ergebnisse an den Narcus zurück. Des Weiteren kann man natürlich Switches überprüfen oder Router. Das ist auch bei uns im Einsatz mit. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Prüfung per SNMP oder die Prüfung per MRTG. MRTG ist ein Programm, um Traffic an den einzelnen Ports von Switchen zu überprüfen. Das gibt es auch im Internet kostenlos zum Runterladen. Ist auch Open Source. Da gibt es dann einmal das Check-SNMP-Plugin. Das baut eine direkte Verbindung zum Router oder zum Switch auf und macht dann eine SNMP-Anfrage. Oder es nutzt das Check-MRTG-Traf-Plugin und den MRTG-Server, der dann wiederum eine SNMP-Verbindung aufbaut. Und damit kann zum Beispiel mit dem MRTG-Kern geprüft werden, ist noch Traffic auf der Leitung, wo eigentlich Traffic da sein sollte, oder ist zum Beispiel schon zu viel Traffic auf der Leitung und sendet dann eine Benachrichtigung. Jetzt kommen wir zur Konfiguration. Bei der Konfiguration ist wie folgt aufgebaut. Also oben sehen wir einmal den Narcus-Daemon, dann das WebCG, also das Web-Frontend. Das sind die zwei Sachen, die zum, sozusagen der Nutzer sieht. Naja gut, den Narcus-Daemon sieht der Nutzer nicht, aber das sind die zwei Anwendungen. Dann haben wir einmal die Hauptkonfiguration. Da werden alle wichtigen Sachen angegeben. Zum Beispiel wird auch angegeben, welche Konfigurationsdateien weiterhin eingebunden werden sollen. Das einmal noch die Objects-Konfiguration. Das sind zum Beispiel Hosts oder Services. Und des Weiteren ist es einmal die Resource-Datei. Und in dieser Resource-Datei werden Passwörter und so Zugangsdaten abgelegt. Und für die CGI-Schnittstelle gibt es extra noch eine CGI-Konfiguration. Diese kann jedoch nicht auf die Source-Datei zugreifen, weil dies zu gefährlich wäre, um halt Passwörter auszuspielen. Jetzt komme ich zur Beispielkonfiguration. Da werde ich euch erstmal kurz die Konfigurationsdateien zeigen, die es alle gibt. Dann werde ich einen neuen Host anlegen und einen Service einrichten. Dazu habe ich zwei Server mal schnell aufgesetzt. Das ist einmal ein Narcus-Server, da läuft aktuell Narcus 3.0, RC3. Das RC3 ist vor 4 Tagen rausgekommen. Also ich habe mal als neueste genommen. Und dann gibt es noch so einen normalen Standard-Web-Server. Das ist jetzt einfach die Placeholder-Page, also die Platzhalterseite von dem Light-HTTP. Ich wusste nicht, was ich da sonst Tolles hätte draufsetzen sollen. Aber und zum Zeigen, dass das funktioniert mit den Tests, reicht es aus. Wir befinden uns also jetzt hier mit der Shell auf dem Narcus-Server. Narcus ist dabei unter User Local Narcus installiert worden. Viele Distributionen bringen das Narcus schon mit als Paket. Man kann es also frei. Also man kann es installieren einfach und dann liegen die Sachen meistens unter den normalen Sachen, also unter den normalen Pfadangaben. Und in diesem Narcus-Verzeichnis gibt es das Bin-Verzeichnis, etc, libexec, sbin und share und var. In dem Bin-Verzeichnis liegt die eigentliche Narcus-ausführbare Datei drin. In libexec liegen die ganzen Plugins drin. In sbin liegen dann die CGI-Skripte drin. Und den eigentlichen Ordner, den wir uns jetzt anschauen wollen, ist der etc-Ordner. In diesem liegen nämlich die ganzen Konfigurationsdateien. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist einmal hier die CGI-Konfiguration. Da werden Angaben für das CGI-Skript gemacht. Dann sehen wir hier die Narcus-Konfiguration. Das ist die Hauptkonfiguration des Narcus-Systems. Dann sehen wir hier den Objects. Da liegen alle Objektdateien drin, also da liegen alle Konfigurationen für Server und Switches drin und für die Services, die überwacht werden sollen. Den werde ich euch gleich noch zeigen. Und dann sieht man hier die Resources-Config. Da könnte man Passwörter drin ablegen. Schauen wir nochmal in den Ordner Objects rein. Und wie man sieht, liegen da weitere Dateien drin. Dann ist einmal die Commands-Config, da drin sind verschiedene Befehle. Da drin werden die Plugins konfiguriert, die dann aufgerufen werden sollen von dem Narcus-System. Dann haben wir die Contacts-Konfigurationsdatei. Da stehen alle Leute drin, die kontaktiert werden sollen, wenn irgendeine Fehlermeldung aufgetreten ist. Dann haben wir die Localhost-Config. Dies wird auch aktuell eingebunden in der normalen Standardinstallation, die überwacht das aktuelle System, was hier installiert ist. Des Weiteren haben wir eine Printer-Config, eine Switch und eine Windows-Konfiguration. Diese drei Dateien werden standardmäßig nicht eingebunden und können aber nach Belieben eingebunden werden. Also da sind schon mal Beispielkonfigurationen drin, wie man die einzelnen Drucker, Switches und die Windows-Server überwachen kann. In Time Periods stehen Check-Intervalle drin, also wann soll geprüft werden. Da können wir ja mal kurz reingucken. Wie man sieht, wird hier mit Define Time Period wird eine neue Zeitperiode angegeben. Dann oben steht der Name der Zeitperiode und dann welche Zeitabschnitte die Zeitperiode alles abdecken soll. Da gibt es noch weitere Konfigurationen. Am besten ihr schaut euch das dann mal selbst an. Das würde jetzt hier einfach zu weit führen. Dann gibt es noch die Templates-Konfigurationsdatei. Das ist auch eine sehr wichtige Konfigurationsdatei. In dieser Templates-Konfigurationsdatei wurden euch schon mal verschiedene Sachen abgenommen, vorkonfiguriert. Also man kann jetzt für einen Host zum Beispiel ein Template anlegen, was man für in alle Host-Konfigurationen wieder einbinden kann und hat sozusagen schon mal seine Standardwerte für seine Konfiguration in einer Hauptdatei stehen. Man muss also nicht die ganze Konfigurationsdatei für jeden Host neu eingeben. Jetzt wollen wir natürlich unseren Linux-Webserver testen, ob der online ist. Aktuell in der normalen Standardinstallation wird von Nagios nur das Localhost überwacht. Da können wir hier mal auf Service Details gehen. Das sieht man hier, Localhost und hier die verschiedenen Services, die getestet wurden. Ist also alles in Ordnung. Juhu, mein lokaler Server läuft. Des Weiteren hatten wir hier noch eine Hostdetailübersicht. Da werden alle Hosts, die geprüft werden, aktuell angezeigt und auch den Status, den es hat. Jetzt wollen wir natürlich einen neuen Server einbinden. Dazu legen wir uns einen neuen Unterordner an. Nennen wir einfach Linux, weil wir haben natürlich mehrere Linux-Server. Und diese wollen wir natürlich nicht alle in eine Datei reinschreiben, weil das natürlich unübersichtlich wird. Und deswegen legen wir uns einfach einen Linux-Ordner an, in den wir alle Konfigurationen für Linux-Server reintun. Die Konfiguration habe ich schon mal vorbereitet. Das ist die CLT-Server-Konfiguration. Schauen wir uns die einfach mal an. Ihr seht, ist alles erstmal auskommentiert. Und mit der ersten Definition, also mit Define Host, lege ich sozusagen einen neuen Host-Server mit einem neuen Host an. Das ist in dem Fall mein Server. Dazu mit Use sage ich, dass er das Template von den Linux-Servern nutzen soll. Hostname ist ein beliebiger Name. Also ich könnte ihn auch Max nennen oder so. Also das hat mit dem eigentlichen Prüfvorgang nichts zu tun. Als Alias kann ich eine Beschreibung angeben, damit ich meinen Server dann leichter wiedererkenne, wenn ich zum Beispiel einen Server mit ähnlichen Namen habe. Und das Wichtigste ist dann die Adresse. Da gibt man die IP-Adresse vom Server an. Schreiben wir mal die Konfiguration, um zu gucken, was passiert ist. Jetzt muss der Nagios-Server natürlich neu geladen werden. Bevor man den Nagios-Server natürlich neu lädt, sollte man die Konfiguration überprüfen. Dazu startet man im Bin-Verzeichnis einfach das Nagios-Programm mit der Option V und gibt als Parameter die Hauptkonfiguration an. Wie man sieht, sind keine Warnungen da, auch keine Fehler. Ich kann also den Server neu starten, ohne dass mir jetzt mein System ausfällt. Neu starten tue ich den Server mit etc init d nagios reload. Also ich lade sozusagen nur die Konfigurationsdatei neu ein. Dies hat er jetzt gemacht. Wenn ich jetzt auf host details klicke. Natürlich. Wir haben natürlich dem NACUS-Server noch nicht gesagt, dass er die Konfigurations-, also dass er nach weiteren Konfigurationen in dem Linux-Ordner schauen soll. Das sagt man in der NACUS-Hauptkonfiguration. Und zwar gibt es da die Option cfg-dir. Dort kann man einen Ordner angeben, wo der NACUS-Daemon nach weiteren Konfigurationsdateien suchen soll. Wichtig ist dabei, dass jede Konfigurationsdatei die Endung .cfg haben muss, weil er die Datei sonst einfach schlechthin ignoriert. Also laden wir das Ganze nochmal neu. Und, wie wir sehen, es ist ein neuer Server hinzugekommen, unser CLT-Server. Der ist aktuell noch grau, weil halt noch darauf gewartet wird, bis der Test ausgeführt wird. Und, siehe da, nach ein paar Momenten später ist er grün geworden. Das bedeutet jetzt, der Host ist an, also unser Server ist verfügbar. Jetzt nutzt uns natürlich nichts, wenn wir wissen, dass der Server an ist, aber unser Webserver zum Beispiel down, dann ist ja trotzdem unsere Webseite nicht erreichbar. Dazu gehen wir wieder in unsere CLD-Server-Konfiguration rein. Und als zweites sehen wir hier, habe ich mit Define Service, damit legt man neue Services an. Wieder gibt man mit Use an, welches Service-Template benutzt werden soll. Mit Hostname gebe ich den in Host, mit Host definierten Host an, also welcher geprüft werden soll durch diesen, auf welchem dieser Service geprüft werden soll. Als Service Description kann ich natürlich irgendwas anlegen, Hauptsache ich erkenne das auch wieder. Und mit Check Command gebe ich das Kommando an, also das, den Plugin-Name an, mit welchem geprüft werden soll. So, ich kommentiere das mal ein. Und lade die Konfiguration neu. Und wenn ich jetzt auf Service Details klicke, sieht man hier, der Host CLT Server ist da. Und er testet den Webserver, also den, hier erscheint der Name, den ich angegeben habe. Und im Moment wartet der Status noch. Das dauert immer einen Moment, weil der halt die ganzen Tests innerhalb von einem gewissen Zeitabstand ausführt. Machen wir erstmal weiter im Vortrag und ich zeige euch dann, dass die dass der Host erfolgreich getestet wurde. Und zwar will ich euch jetzt im vierten Punkt den Aufbau von Plugins zeigen. Also NACUS lässt sich sehr leicht durch Plugins halt erweitern. Man kann auch die Plugins selbst schreiben, wenn man jetzt eine Funktion testen will, die NACUS noch nicht, wofür es noch kein Plugin gibt. Im Internet finden wir jedoch sehr viele Plugins für die verschiedensten Einsatzbereiche. Also die Plugin-Struktur ist erstmal sehr einfach aufgebaut. Das ist ein sehr großer Vorteil von NACUS. Die Voraussetzungen für so ein Plugin ist einfach, es muss ausführbar sein. Also es kann jetzt ein Shell-Skript sein, was man ausführen kann. Es kann ein C-Programm sein, was kompiliert wurde und man jetzt ausführen kann. Es kann ein Python-Skript sein. Es kann alles möglich sein. Hauptsache es ist ausführbar und gibt einen bestimmten Wert zurück. Die bestimmten Werte habe ich mal unten in der Tabelle aufgeführt. Also Rückgabewert 0 wäre in diesem Fall für Service ist alles okay oder für den Host-Status wäre es an. Und jetzt mal ins Extrem zu kommen wäre halt 3, da ist aktuell der Status unbekannt. Also er konnte ihn entweder nicht testen oder irgendwas anderes ist eingetreten oder für einen Host was bedeuten, er ist down und nicht erreichbar. Und sehr wichtig ist noch, jedes Plugin muss mindestens eine Zeile auf das Standard-Out ausgeben. Bei NACUS 2.0 ist das noch begrenzt auf eine Zeile und ab NACUS 3.0 kann man dann mehrere Zeilen ausgeben, die aber jedoch alle optional sind. So, schauen wir mal kurz, was unser Server macht. Wir sehen, die Seite wurde automatisch neu geladen. Unser Webserver ist also an. Und um euch zu zeigen, dass das natürlich auch funktioniert, wenn er ausfällt, dass er das feststellt, war ich einfach mal auf meinem Server. Stopp. den Webserver runter. Ihr sehen solltet, kommt nichts, also der Webserver ist down. Man kann nichts empfangen. Sollte nicht empfangen kommen. Ja. Ja, und das NACS soll dann in den nächsten Minuten feststellen, dass der Webserver down ist. Jetzt kommen wir zur Demonstration von Plugins. Da zeige ich euch ein kurzes Plugin. Das habe ich letzte Woche mal kurz selbst geschrieben. Das hat eine ganz einfache Funktion. Dann werde ich euch im zweiten Punkt zeigen, wie man das Plugin im NACS Server integriert. Also wie man das die beiden bekannt macht. Im dritten Punkt werde ich euch dann zeigen, wie man dieses Plugin als Service dem Host zuweist. So, und dazu gehe ich wieder auf meinen NACS Server. Ich habe hier in meinem Ordner libexec, da liegen meine ganzen Plugins drin, habe ich das Skript md5sum-test.sh angelegt. Wie ihr seht, es ist ein Shell-Skript. Es macht nicht viel. Man sieht hier, dass einmal der erste Parameter, der übergeben wird, der Hostname ist. Der zweite Parameter ist der Dateiname. Und der dritte Parameter ist die md5-Summe original. Was übergebe ich jetzt? Also was macht das Skript dann weiterhin damit? Es lädt sozusagen die angegebene Datei von dem Host runter, macht eine md5-Summe daraus und gibt diese md5-Summe am Speicher dieser und dieser Variablen und vergleicht dann die übergebene und die tatsächliche md5-Summe und gibt mir je nachdem den Wert zurück. Damit könnte man jetzt zum Beispiel testen, ob auf dem Webserver wirklich noch die Datei liegt, die man mal hochgeladen hat. Ist relativ sinnlos, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Und es sollte ja auch einfach sein, nicht zu komplex. Hier sehen wir, es ist critical, sprich der Webserver ist down. NACS hat es mitbekommen, würde mir jetzt rein theoretisch, wäre es richtig eingerichtet, würde es mir eine E-Mail zuschicken, wäre jetzt aber zu viel Aufwand gewesen, das jetzt noch einzurichten. Ich hätte noch einen SMTP-Server bei mir einrichten müssen. Und das wäre jetzt für die Demonstration einfach zu aufwendig gewesen. Ich kann ja den Webserver erstmal wieder anschalten, damit wir dann in den nächsten Minuten sehen, dass er wieder festgestellt hat, dass er wieder an ist. So. Jetzt will ich natürlich das neue Plugin mit dem NACS bekannt machen. Dazu gehe ich wieder in mein etc-linux-Verzeichnis, rufe wieder meine clt-server-Konfiguration auf und sehe hier, habe ich einen weiteren Definitionsbereich auskommentiert und dieser macht define command. Sprich, damit definiere ich, wie das Plugin aufgerufen werden soll. Ich kann hier zum Beispiel, gebe ich an, wie das Plugin in NACS heißen soll, also das Kommando, und wie es eigentlich dann in der Kommandozeile aufgerufen werden soll. Zu sehen ist hier, dass hier immer Werte mit Dollar, einem Namen und Dollar sind. Die sind sogenannte Makros. Dazu machen wir einen kleinen Exkurs zum Thema Makro. Also Makros, es gibt vier verschiedene Arten von Makros. Das sind einmal die vordefinierten Makros. Die sind durch die gezeigten Dollarzeichen gekennzeichnet am Rand und den Namen, der zwischen den Dollarzeichen steht. Und diese Makros werden sozusagen während der Ausführung von NACS mit dem entsprechenden Wert ersetzt. Ich habe diesmal hier unten in einem Auszug einer möglichen Konfiguration gezeigt. Also der Service soll zu irgendwas prüfen und übergeben werden, der Wert 5 und der Wert 10 als optionaler Parameter. Und weiterhin sieht man hier in der Kommandodefinition, dass das Skript something aufgerufen wird mit den Parametern minus a arg1 wieder in Dollarzeichen als Makro gekennzeichnet und minus b arg2 wieder mit Dollarzeichen gekennzeichnet als Makro. Und nach der Ersetzung von NACS sieht das Ganze dann so aus. Würde also meinen gewünschten Aufruf entsprechen. Ich kann natürlich auch eigene Makros definieren wodurch natürlich Nacios wieder, und was die Flexibilität von dem Nacios natürlich widerspiegelt, eigene Makros werden durch Unterstrich und den Makroname gekennzeichnet. Und auslesen tue ich, also ersetzen tut Nacios diese Makros, wenn sie mit Dollarzeichen Unterstrich Host, weil es in der Host-Konfiguration ein Makro in der Host-Konfiguration ist und dem eigentlichen Mac, also hier dem Makroname, dieser wird dann von Nacios automatisch ersetzt. Und hier unten sieht man dann wieder das Ergebnis nach dem Ausführen von Nacios. So würde also mein Skript aufgerufen werden. Dies habe ich hier auch getan. Und zwar einmal als ersten Parameter mit der Hostadresse und dem Argument 1 und dem Argument 2. Das Ganze nutzt man natürlich nicht, wenn ich nur das Kommando definiere und ich dann natürlich das Kommando nicht nutze. Dazu habe ich jetzt noch einen weiteren Service definiert. In diesem Service sieht man wieder, ich rufe hier das Check-Kommando sozusagen auf, übergebe ihm einfach die gewünschte Datei, die ich prüfen will, und die MD5-Summe von dieser Datei. Jetzt kann ich die Datei wieder abspeichern, und in, ich bin gut, es wäre etwas hart, Nacios Reload reicht. So, er hat es jetzt neu geladen. Und inzwischen hat er auch mitbekommen, unser Testserver ist wieder ab. Also unser Webserver geht wieder. Und unser MD5-Summ-Test wartet, dass er abgearbeitet wird. Ja, das wäre es soweit dazu. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Nacios.org Seite, da gibt es Dokumentation, da könnt ihr das eigentliche Nacios-Programm runterladen, die Nacios-Plugins. Für die Nacios-Plugins gibt es natürlich ein, also natürlich, es gibt für Nacios-Plugins ein Projekt auf SourceForge, das würde nacios-plug.sourceforge.net, darunter erreicht ihr das, und weitere Plugins findet ihr noch auf www.nacios-exchange.org. So. Das war es eigentlich gewesen. Gibt es Fragen? Ja? Wollen wir ein Mikrofon reinreichen, oder? Also die Folien könnt ihr dann auch auf der Linux-Tage-Seite runterladen. Ich werde diese dann den Linux-Tag-Leuten zur Verfügung stellen, dass ihr die dort runterladen könnt.
Du hast gesagt, du kannst in der neuen Nacios-Version mehrzeilige Rückmeldungen geben.
Ja.
Wie viele Zeilen sind maximal möglich?
Oh, wie viele Zeilen waren da maximal möglich? Ich glaube, das war auf 4096 Byte beschränkt.
Ich glaube, das reicht.
Ja.
Ich habe gleich noch eine Frage. Und zwar, wenn ein Server als down gekennzeichnet wird oder irgendein Fehler aufgetreten ist in dem Nacios, gibt es eine Möglichkeit, diese Fehlermeldung zu quittieren?
Zu was?
Zu quittieren. Im Sinne von, der Server ist jetzt im Sinne von einem planmäßigen Downtime okay und das heißt, er wird nicht mehr als kaputt gekennzeichnet.
Also diese Möglichkeit gibt es. Die habe ich auch schon gesehen. Aber wie gesagt, die Webseite von, also die
Signierung. Oder generelles Problem, es ist ein Fehler aufgetreten, aber der Fehler ist jetzt zu diesem Zeitpunkt okay. Und einfach nur sagen, ja, das ist okay, der ist zwar weiter jetzt kaputt, der Server, aber das ist okay im Moment.
Da kann man hier bei den Service Commands, kann man hier das auswählen. Da konnte man auch, also man kann ja den disablen, den Service sozusagen, und damit wird das nicht mehr geprüft. Oder es sollte noch nicht mehr geprüft werden. Ich habe es noch nicht getestet, ob er es wirklich macht. Er sollte es aber nicht mehr. Auf den Server. Ja, da kann dann das für den Host machen. Also okay. Es ist wie bei den Services, gibt es das natürlich auch bei den Hosts.
Echt, vielen Dank.
Thank you. Grundsätzliche Frage, verwendet ihr auch Performance-Daten und wenn ja, wie wertet ihr die grafisch aus?
Also wir verwenden so jetzt über Nagios gar keine Service-Daten, also
Daten. Performance-Daten.
Performance-Daten. Wir haben nur ein, also mit dem MRTG testen wir das halt extern, aber das im Moment noch nicht ins Nagios eingebunden. Das steht auch noch auf der To-Do-Liste, die man mal machen müsste. Wie gesagt, das ist alles ehrenamtlich und man muss nebenbei noch ein bisschen studieren und arbeiten gehen.
Alles klar.
Weitere Fragen?
Da ist noch eine Frage.
Also die Meldung von den externen Programmen, wie geschieht das jetzt? Geschieht das auch über NRPE oder über NSCE?
Wie von einem externen Programm?
Also angenommen, ich setze einen Check nicht auf Active, sondern auf Passive. Wie funktioniert dann die Benachrichtigung an Nagios?
Das habe ich leider noch nicht getestet und noch nicht zum Einsatz gebracht. Also ich habe bis jetzt nur aktive Tests gemacht, weil das mit dem Passiven jetzt für uns speziell in unserem Fall noch keine Anwendung gefunden hat. Ja.
Das geht aber, denke ich mal, nur auf dem gleichen Mast, oder? Wann ist das? Das geht.
Warum habt ihr euch jetzt für Nagios entschieden und nicht für Cacti oder Moonen?
Na, Cacti ist ja eigentlich nur ein Programm, um zum Beispiel Traffic-Daten auszuwerten oder Temperaturen auszuwerten.
Ja.
Also Cacti gibt mir jetzt nicht wirklich eine Fehlermeldung zurück. Nagios schickt mir halt eine SMS oder eine E-Mail, der Server ist down. Kann Cacti meines Wissens jetzt noch nicht, also kann ich jetzt gerne sagen, kann Cacti, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt bis jetzt in Cacti nur gesehen, Host is up, Host is down. Aber Benachrichtigungen fehlen mir halt da.
Also die Benachrichtigungen waren jetzt der...
Ja, also... Okay. Drüben ist noch eine Frage.
Wie ist das jetzt mit Benachrichtigungen per SMS? Die Plugins sind ja nur zur Auswertung. Oder bringt da Nagios ein eigenes Kommunikationsmodul mit? Oder ich muss da ja auch externe Programme ansprechen?
Also es gibt dafür, also Benachrichtigungsmodule werden sozusagen wie Plugins geschrieben. Und man kann sozusagen, angenommen man möchte jetzt einen ganz exotischen Benachrichtigungstyp, den es noch nicht gibt, schreibt man sich einfach dafür das Plugin. Nagios übergibt dann diesem Plugin sozusagen die Parameter, was für Text soll kommen und dieses Plugin kann dann weitermachen, was es damit will.
Hast du dir schon mal Zabbix angeschaut?
Nee, habe ich noch nicht.
Weil das ist nämlich auch so eine Mischung aus Nagios und Cacti, deswegen. Aber
ach so.
Okay.
Weitere Fragen?
Wir haben immer noch genug Zeit für Fragen.
Wenn man auf anderen Hosts so ein Gegenstück zu so einem Plugin installieren will, muss man dazu root sein oder braucht das irgendwelche Sonderrechte dann? Oder,
wie jetzt, also was willst du jetzt direkt testen? Also du willst jetzt eine SSH, willst du jetzt zum Beispiel Linux-Host über eine SSH-Verbindung testen?
Ja, zum Beispiel. Also da war dieses Plugin, das erfordert ein Gegenstück auf dem anderen
Server. Dazu musst du eigentlich nicht root sein, meines Wissens nach. Und musst halt nur das ausführen können und das Plugin muss auf dem Server dann halt den Wert auslesen können. Also jedes Programm kann jetzt den Load von einem Linux-Host auslesen und könnte jetzt als normaler Nagios-Nutzer dort ausgeführt werden. Braucht also dafür keine Root-Rechte.
Ja, das ist eine Frage zur Skalierbarkeit. Gibt es da schon Erfahrungen, bis zu welcher Größe das funktioniert? Der Nagios ist ja vor allem am Server gezwungen, da einen Haufen Skripte zu starten, wenn es sehr viele Hosts sind. Wie weit kann man da gehen und inwiefern belastet das jetzt einen Server?
Also du fragst jetzt, wie viele Hosts man
hat. Wie viele Hosts, wie viele Plugins kann ich prüfen lassen, sinnvoll?
Also naja, wir sind jetzt noch nicht an eine Grenze gestoßen. Also wir testen jetzt eigentlich alles, was wir haben. Wir testen komplett unsere alle Switches, die wir haben, also 80 Stück. Dann noch unser ganzer Server. Also wir haben über 100 jetzt Plugins ständig am Laufen. Des Weiteren testen wir noch weitere Services. Also kommen wir vielleicht auf 200 Abfragen. Und der Server ist jetzt nicht wirklich ausgelastet damit.
Ja, und dann nur die zweite Frage. Was passiert jetzt, wenn so ein Plugin selbst einen Fehler verursacht? Jetzt habe ich das Plugin geschrieben, habe es getestet, soweit es für mich testbar war. Und jetzt kommt es im Plugin zum Fehlzustand. Bringt das mein Nagios zum Stehen oder hat er dafür auch einen Abfangmechanismus?
Also ich denke mal, also wenn es sich trotzdem beendet und nur einen falschen Rückgabewert macht, wird nichts passieren. Es wird dann halt nur irgendeine komische Meldung ausgeben. Aber was passiert, wenn es wirklich hängen bleibt, in Endlosschleife, kann ich dir nicht sagen, was passiert. Okay. Das habe ich noch nicht getestet, müsste man testen.
Okay, danke.
Oben ist noch eine Frage. Habe ich noch nicht getestet. Noch keine Zeit gehabt. Also ich habe das neue Nagios 3.0 erst im Januar aufgesetzt und wollte halt die neuen Futures testen. Dann war Prüfungszeit und das ging dann erst mal vor. Noch weitere Fragen?
Keine weiteren?
Ich habe das erst richtig verstanden. Ihr macht nur Tests, ob die Server vorhanden sind oder nicht vorhanden sind. Ihr testet momentan nicht Performance oder ob die Seiten an sich funktionieren. Also standardisierte Webtests kommen bei euch nicht zum Einsatz.
Also wir testen aktuell nur, ob zum Beispiel der SSH-Server an ist oder ob der Webserver an ist. Man kann aber jetzt spezielle Prüfungen machen noch mit Nagios, ob der Webserver eine spezielle Seite zurückgibt oder ob ein spezieller String in der zurückgegebenen Seite, die es runtergeladen hat, ob dieser da drin vorhanden ist. Man kann damit halt testen, ob die Webpräsenz noch vorhanden ist oder schon wieder die Platzhalterseite angezeigt wird.
Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage von jemandem? Keine weiteren, dann habe ich mal noch eine Frage. Es gibt ja so verschiedene Konfigurations-Frameworks für Nagios, damit man nicht immer die Dateien von Hand editieren muss, weil wenn man sehr viele Dateien hat, wird es ja doch schwierig. Nutzt ihr solche Frontends oder schreibt ihr das weiterhin von Hand?
Wir schreiben das von Hand und haben halt nichts, was automatisch konfiguriert. Wird alles von Hand noch eingegeben.
Gut. Dann Dankeschön nochmal an den Vortragenden.